NDR Info. Echo des Tages.
Mit Udo Schmidt. Guten Abend. Unsere Themen. Im Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Griechenland erhält zu wenig Hilfe für die Flüchtlinge. Darüber zumindest wird gestritten. Die USA greifen mehr als bisher in die Kämpfe in Libyen ein. Dazu auch unser Kommentar. In Frankreich wird des in der vergangenen Woche ermordeten Priesters gedacht. In Köln werden die Übergriffe der Silvesternacht weiter untersucht. VW gerät immer mehr unter Druck. Jetzt will Bayern die Wolfsburger verklagen. Und wir schauen natürlich nach Rio, 3 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele. Die Türkei droht, das Flüchtlingsabkommen mit Europa aufzukündigen, wenn die Visumpflicht nicht aufgehoben wird. Für dieses Ultimatum wird die türkische Regierung durch die Bank kritisiert. Bewegung gibt es in diesem Konflikt derzeit kaum, allenfalls Aufrufe zur Mäßigung. Aus Berlin, Anna Engelke.
Mitte März verständigte sich die EU mit der türkischen Regierung auf das gemeinsame Flüchtlingsabkommen und ungefähr seitdem schwelt auch der Streit um die Visumsfreiheit für türkische Staatsbürger. Die Europäer haben nie einen Zweifel daran gelassen. Die Visumsfreiheit ist Bestandteil des Flüchtlingspakts und kommt erst, wenn die Türkei alle dafür nötigen 72 Bedingungen erfüllt hat. Daran hat jetzt wieder der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD erinnert.
Es gibt hier klare Bedingungen, von denen die Türkei bis zum heutigen Tage 5 Bedingungen noch nicht erfüllt hat. Und deshalb ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht Sache der EU, über die Visaliberalisierung zu entscheiden. Da wird die Türkei nacharbeiten müssen.
Den Hinweis des deutschen Ministers auf das Nacharbeiten werden die türkischen Regierungsmitglieder nicht gerne hören. Aber auch der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber von der CSU, sieht die Regierung in Ankara am Zug. Die 72 Bedingungen, die für die Visumsfreiheit erfüllt sein müssten, würden nicht nur für die Türkei gelten, sondern für alle Länder, die bei der Einreise in die EU künftig gerne auf Visa verzichten möchten, wie zum Beispiel Georgien oder die Ukraine, sagte Weber auf NDR Info. In dem Interview wurde zudem klar, dass der CSU-Politiker inzwischen mit Sorge nach Ankara blickt.
Die Türkei, das muss man klar sagen, entwickelt sich mit den Schritten der letzten Wochen, zum Beispiel, dass Journalisten stärker unter Druck kommen in der Türkei, eher weg von diesen 72 Kriterien. Es werden eher mehr Baustellen aufgemacht als Baustellen abgeschlossen. Und deswegen liegt der Ball für die Visaliberalisierung in Ankara.
Die Grünen im Bundestag haben das Flüchtlingsabkommen schon immer kritisch gesehen. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nuripur, sieht in dieser schwierigen Lage auch die EU und die Bundesregierung in der Verantwortung. Auf NDR Info sagte Nuripur:
Das Problem ist nur, dass die Europäer in den letzten Monaten eher das Gefühl vermittelt haben, dass sie erpressbar sind. Es gab sehr, sehr viel Schweigen zu sehr vielen Missständen und auch bei Themen, bei denen die Türkei sich eher entfernt hat von den Bedingungen des Deals, sodass es eher eine Ermutigung war für die AKP-Regierung, immer weiter die Grenzen auszutesten.
Die Grenzen auszutesten, das tue die türkische Regierung, gerade so der grünen Politiker. Der Islamexperte Udo Steinbach rechnet unterdessen mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens. Der Nachrichtenagentur dpa sagte Steinbach, obwohl die Türkei seit dem Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen im Jahr 2005 tiefgreifende Reformen durchgeführt habe, habe ihr die EU nie eine echte Beitrittsperspektive gegeben. Das habe viele Türken tief verletzt, so der Islamexperte. Der türkische Präsident Erdogan sehe jetzt den Zeitpunkt gekommen, sich zu rächen.
Anna Engelke. Lässt die Europäische Union Griechenland bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme, bei der Abarbeitung der Asylanträge alleine? Europa hatte den Griechen Hunderte von Asylexperten zugesagt, um die Verfahren zu beschleunigen und die Wartezeiten für die Flüchtlinge in den häufig schlecht ausgestatteten Lagern zu verkürzen. Bisher soll aber nur wenig Hilfe angekommen sein. Aus Brüssel dazu Malte Pieper.
Kein Grund zur Unruhe. Kein Grund zur Panik. Das ist die Kernbotschaft, die die EU-Kommission aussendet. An der Ägäis sei genug Hilfe von anderen Mitgliedstaaten angekommen. Die Rückmeldungen, die wir bekommen, zeigen eines. Das Personal vor Ort reicht aus. Wir überprüfen ständig die Lage vor Ort in den Krisengebieten und den Zustrom der Flüchtlinge. Wir sind dabei jederzeit in der Lage, das Personal aufzustocken, wann immer es nötig ist. Hier in Brüssel sah man sich zu dieser Klarstellung genötigt, nachdem vor allem deutsche Medien berichteten, Europa habe die Lage Lage nicht im Griff. Von den einst versprochenen Beamten zur Grenzsicherung, von den Asylrechtsexperten oder den Richtern, die eigentlich aus den Mitgliedstaaten zur Unterstützung nach Griechenland geschickt werden sollten, von denen sei doch nur ein Bruchteil wirklich dort eingetroffen. Wieder einmal hätten sich die EU-Staaten nicht an die eigenen Vorgaben gehalten. Doch nach Ansicht Brüssels liest sich die Wahrheit ganz anders. Weil derzeit fast gar keine Flüchtlinge mehr auf den griechischen Inseln ankommen, brauche es doch auch gar nicht mehr die volle Hilfe. Warum sollte man beispielsweise schwer bewaffnete Polizisten an einen Strand stellen, an dem gar keine Boote mehr anlanden? Da seien die Beamten in ihrer Heimat, also in Deutschland, Polen oder Frankreich, doch wesentlich besser aufgehoben als am griechischen Strand. Davon abgesehen, fährt eine Sprecherin fort, wir haben mehr als 50.000 Plätze in den Aufnahmelagern. Das ist im Moment ausreichend für all die, die da sind. Wir haben außerdem viel zusätzliches Geld für Griechenland mobilisiert. Allein über 350 Millionen Euro aus unserem Flüchtlingsfonds. Also, alles bestens? Das wird man sehen. Denn auf die Frage, wie bitteschön der Plan B der EU-Kommission aussieht, für den Fall, dass die Türkei das gemeinsame Flüchtlingsabkommen tatsächlich aufkündigt, da wird die Sprecherin ungewöhnlich schmallippig. Wir haben nur den skizzierten Plan A, lautet die Antwort. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz ist da schon weiter. Wie auch bei der Abriegelung der Balkanroute versucht er nun im ORF bereits die Richtung vorzugeben. Sollten die Flüchtlinge kommen, dann müssten sie eben zurückgeschickt werden.
Es darf keine illegale Migration bis nach Mitteleuropa geben, sonst werden sich immer mehr Menschen auf den Weg machen und wir werden als Europäische Union in eine immer schwierigere Situation kommen.
Doch das wäre nur der schlechteste Fall. Viele hier in Brüssel gehen davon aus, dass es gar nicht so weit kommen wird. Sie argumentieren wie Manfred Weber, CSU-Mitglied und Chef der größten Fraktion im Europaparlament. Im Gespräch mit der ARD sagt er, die Türkei wird es nicht wagen, tatsächlich mit uns zu brechen.
Erdogan muss beispielsweise seiner jungen Generation in der Türkei eine wirtschaftliche Perspektive bieten. Er muss Wachstum schaffen in dem Land und das kann er ohne Europa nicht leisten.
Und Weber ist mit dieser Position in Brüssel eben im Moment nicht allein. Trotz der vielen neuen rhetorischen Tiefschläge aus Ankara.
Malte Pieper aus Brüssel. Rund um die syrische Metropole Aleppo toben seit Wochen harte, zum Teil unübersichtliche Kämpfe. Für die noch verbleibende Zivilbevölkerung in Aleppo ist die Lage katastrophal. Wahrscheinlich sind derzeit Zehntausende von jeder Versorgung abgeschnitten. Die militärische Lage ist unklar. Sowohl Regierungsgegner als auch Anhänger des syrischen Präsidenten Assad vermelden Erfolge. Die Regierungsseite kann sich auf massive russische Unterstützung verlassen. Aus Kairo, Anna Osius.
Die Kämpfe gehen weiter. In Aleppo liefern sich die Truppen vom Machthaber Assad heftige Gefechte mit den verschiedenen Gruppen von Regierungsgegnern. Die Rebellen versuchen offenbar vor allem, den von der Regierungsarmee gehaltenen Bezirk Ramusa zurückzuerobern, um eine neue Versorgungsroute in den bislang belagerten Osten der Stadt zu eröffnen. Seit Mitte Juli ist dieser Teil Aleppos von der Außenwelt abgeschnitten, da die letzte Nachschubroute von Assads Truppen eingenommen wurde. Schätzungen zufolge befinden sich immer noch mehr als 250.000 Menschen in den eingekesselten Stadtteilen. Die Vereinten Nationen warnten heute erneut eindringlich vor einer humanitären Katastrophe. Wir sind äußerst besorgt, wie es den bis zu 275.000 Menschen geht, die in Aleppo in der Falle sitzen, so UNO-Sprecher Farhan Haq. Die Kämpfe haben sich derart verstärkt, dass viele Geschäfte geschlossen haben. Die Versorgung mit Lebensmitteln wird knapp. Wir appellieren an alle Kriegsparteien, weitere humanitäre Hilfe zuzulassen. Rund 25.000 Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen vor der Gewalt in Aleppo geflohen. Darunter seien mehr als 12.000 Kinder. Die Menschen hätten in Parks, Moscheen und anderen Gebäuden Schutz gesucht. Die Meldungen von getöteten Zivilisten häufen sich. Berichten zufolge sind in den vergangenen Tagen bei heftigen Kämpfen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Die USA riefen Russland und das Assad-Regime auf, die heftigen Kämpfe einzustellen, um humanitäre Hilfe möglich zu machen. US-Außenminister John Kerry: Es ist entscheidend, dass Russland sich selbst und das Assad-Regime davon abhält, weiter zu bombardieren. Ebenso ist es an uns, die syrische Opposition zu stoppen. Diese Tage sind entscheidend und werden zeigen, ob Russland und Assad zum Kreis der Vereinten Nationen zählen oder nicht. Es ist alles gerade sehr, sehr quälend. Doch ein Waffenstillstand ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, dass sich die russischen Luftangriffe auf Aleppo nochmals verstärkt hätten. Nach Abschuss eines russischen Hubschraubers gestern gäbe es jetzt intensive Angriffe, die die Offensive der Rebellen deutlich geschwächt habe. Der Kampf um Aleppo ergeht offenbar mit allen Mitteln weiter.
Anna Osius. Und auch in Libyen wird gekämpft gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat, deren libysche Hochburg Sirte nahezu eingekesselt ist. Truppen der libyschen Einheitsregierung rücken auf die Stadt vor, gestern zumindest auch unterstützt von US-Kampfflugzeugen. Diese hatten, so hieß es in Washington, auf Gesuch der Einheitsregierung angegriffen. Anne Almeling berichtet.
Es ist nicht das erste Mal, dass amerikanische Streitkräfte gegen die Terrororganisation Islamischer Staat in Libyen vorgehen. Schon in den vergangenen Monaten hatten die USA Stellungen der Dschihadisten in dem nordafrikanischen Land bombardiert. Dieses Mal jedoch habe die libysche Einheitsregierung sie darum gebeten, erklärt Brigadegeneral Mohammed El-Rasri. Die internationale Hilfe gegen die Terrororganisation ist genau mit der Kommandozentrale und dem Präsidialrat der Einheitsregierung koordiniert worden. Bereits seit 2 Monaten rücken bewaffnete Milizen, die mit der Einheitsregierung kooperieren, immer weiter auf Sirte vor. Bis zu 1000 Dschihadisten halten sich dem Pentagon zufolge noch in der Hafenstadt auf. Bei den Gefechten in den vergangenen Wochen gab es auf beiden Seiten große Verluste. Nun sollen die Amerikaner dabei helfen, den IS vollständig aus Sirte zu vertreiben. Mehr nicht. Die Luftschläge der USA sollen sich auf die Stadt am Mittelmeer beschränken, sagt Libyens Ministerpräsident Fayez al-Sarraj. Die Operation ist zeitlich begrenzt und soll sich nicht über die Stadt Sirte und ihre Vororte hinaus erstrecken. Wir haben internationale Verbündete, vor allem die Vereinigten Staaten, um Unterstützung aus der Luft gebeten. Wir versichern, dass es keine Bodentruppen geben wird. Es wird lediglich um technische und logistische Unterstützung gehen, wenn nötig. So sollen ausländische Spezialkräfte am Boden Ziele ausmachen und entsprechende Koordinaten weitergeben. Die Einheitsregierung, die von den Vereinten Nationen unterstützt wird, hatte lange gezögert, die USA um Hilfe zu bitten, möglicherweise um Kritik zu vermeiden. Denn die Einheitsregierung ringt in Libyen nach wie vor um Einfluss. Sie soll die 2 miteinander rivalisierenden Regierungen in Tobruk und Tripolis ersetzen, wird aber noch nicht von beiden Seiten anerkannt. Ein Grund, warum Libyen auch 5 Jahre nach dem Sturz und dem Tod des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi immer noch über keine funktionierende Armee verfügt. Brigadegeneral Mohammed el-Rasri. Die Kommandozentrale begrüßt die Antwort der befreundeten Streitkräfte im Rahmen einer vollen Kooperation zwischen den beiden Ländern, Libyen und den USA, bestimmte Stellungen des IS innerhalb von Sirte zu bombardieren und die Souveränität des libyschen Staates zu bewahren. Seit Gaddafis Sturz beherrschen konkurrierende bewaffnete Milizen das ölreiche Land. Der IS nutzte die unübersichtliche Lage in Libyen, um sich auszubreiten, nicht nur in Gaddafis Heimatstadt Sirte, auch in anderen Teilen des Landes. Die Dschihadisten beherrschen in Zentrallibyen ein Gebiet von mehr als 300 Kilometern Länge.
Anne Almeling. Die US-Angriffe auf die Terrorgruppe Islamischer Staat in Libyen stellen eine Zäsur dar, eine Veränderung, die notwendig ist, meint unser Korrespondent Martin Ganselmeier aus Washington jetzt sein Kommentar.
Im Krieg gegen den Islamischen Staat hat US-Präsident Obama eine neue Front eröffnet, Libyen. Den ersten beiden Luftangriffen auf die IS-Hochburg Sirte werden weitere folgen, bis sich die strategisch wichtige Stadt in den Händen der von den Vereinten Nationen unterstützten Einheitsregierung befindet. Das wurde auch höchste Zeit. Seit Wochen verfolgte die US-Regierung mit wachsendem Unmut, dass es der libyschen Einheitsregierung nicht gelingt, die IS-Hochburg zurückzuerobern. Obama wollte jedoch auf keinen Fall ohne Zustimmung der libyschen Regierung eingreifen. Dafür musste er sich viel Kritik von Trump und den Republikanern anhören. Halbherzig und schwach agiere Obama im Kampf gegen den IS. Warum lasse man die Terrormiliz überhaupt so lange gewähren? Gemeinsam mit Putin, so Trumps Ankündigung, werde er den IS in wenigen Wochen besiegen. Obama bleibt jedoch seiner Strategie treu, die er auch im Irak und in Syrien verfolgt. Amerika bietet Unterstützung aus der Luft, aber den entscheidenden Kampf am Boden müssen die einheimischen Truppen schon selbst gewinnen. Die libysche Regierung wiederum hat sehr lange gezögert, Amerika um Luftunterstützung zu bitten, will sie doch auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, eine Marionettenregierung des Westens zu sein. Obamas Entscheidung für mehr Luftangriffe in Libyen hat auch innenpolitische Gründe. Im Präsidentschafts Weihnachtswahlkampf ist Libyen zum Symbol des Versagens der damaligen Außenministerin Hillary Clinton geworden. Obama selbst hat den Sturz des Diktators Gaddafi vor 5 Jahren als größten Fehler seiner Präsidentschaft bezeichnet. Der Tod des US-Botschafters in Benghazi und 3 weiterer US-Bürger gilt in den USA als Tiefpunkt in Hillary Clintons Amtszeit. Obama und Clinton haben also ein großes Interesse, nach all den Fehlern, die in Libyen gemacht wurden, das Land endlich zu stabilisieren. Mehr Stabilität in Libyen und eine stärkere Stellung der von den Vereinten Nationen unterstützten Einheitsregierung muss auch im Interesse Europas sein. Eine dauerhafte IS-Hochburg direkt vor der Türe Europas ist ein Albtraum, zumal der IS in Sirte Zugriff auf wichtige Ölquellen hat und damit seinen Terror finanziert. Gelänge es dem IS, Libyen erneut ins Chaos zu stürzen, würde sich auch die Flüchtlingskrise in Europa wieder dramatisch verschärfen. Im Irak hat der Islamische Staat die Hälfte seines Territoriums verloren, in Syrien immerhin ein Viertel. Deshalb will sich der IS in Libyen ausbreiten. Umso wichtiger, dass die Terrormiliz jetzt auch dort entschlossener als bisher bekämpft wird.
Martin Ganselmeier kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Trauer heute im nordfranzösischen Rouen. Dort war am vergangenen Dienstag ein Priester brutal ermordet worden. Die Polizei hatte die beiden Angreifer kurz nach der Tat erschossen. Die Terrorgruppe Islamischer Staat beanspruchte später diese Tat für sich. Heute wurde bei einem Trauergottesdienst des ermordeten Priesters gedacht. Aus Rouen, Marcel Wagner.
Auf dem Platz vor der Kathedrale von Rouen senkten Hunderte Trauernde die Gesichter, als kurz vor 14 Uhr die große Glocke zu läuten begann. Zahlreiche Priesterbrüder, Bischöfe und auch Familienangehörige geleiteten den Sarg von Jacques Hamel durch die große Pforte in die Kathedrale, wo sich rund 2000 Menschen eingefunden hatten, um dem getöteten Priester das letzte Geleit zu geben. Viele von ihnen aus der Region, denen das schreckliche Attentat, der Mord an dem 85-jährigen Priester nahegeht, sowie Marie. Als mein Sohn getauft wurde, sagt sie, haben wir in Saint-Étienne-du-Rouvray gelebt. Er ist in der Kirche getauft worden, in der der Mord geschah. Ich bin hier, weil ich Christin bin und weil ein Priester gestorben ist und um zu zeigen, dass ich alle Menschen akzeptiere, auch wenn das, was passiert ist, schrecklich ist. Gleich zu Beginn der Messe schickte Dominique Lebrun, der Erzbischof von Rouen, einen Dank voraus an die Angehörigen, dass sie bereit gewesen seien, ihren Schmerz mit so vielen Menschen öffentlich zu teilen, an die anwesenden Politiker und Repräsentanten der Justiz, der Polizei, der Wirtschaft und der Kultur, dass sie die wichtige Aufgabe übernehmen würden, der Gesellschaft Orientierung zu geben und schließlich auch einen Dank als Zeichen gegen Hass und Zwietracht.
Merci à vous, les croyants des autres confessions religieuses.
Mein Dank gilt Ihnen, den Gläubigen der anderen Religionen, vor allem den Juden und Muslimen, die Sie sich bereits entschieden dafür vereint haben, damit so etwas nie wieder passiert. Dem Hass der Terroristen nicht nachgeben, ihrem Ansinnen, die Gesellschaft zu spalten, entgegenzutreten, das war die bewegende Botschaft, die auch die Angehörigen von Jacques Hamel trotz ihres Schmerzes an die Menschen in Frankreich richteten. Mit tränenerstickter Stimme erinnerte sich seine Nichte Jessica an glückliche Momente mit ihrem Onkel und fügte an ihn gewandt hinzu:
Après Charlie Hebdo, j'avais posté cette phrase.
Nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo habe ich den Satz gepostet: Oh mein Gott, hilf uns, tolerant und umsichtig zu bleiben. Und ich werde dabei bleiben und ich werde erfolgreich sein, so wie du wähle ich den Respekt und die Liebe. Du wirst mir, du wirst uns fehlen.
Tu vas me manquer. Tu vas nous manquer.
In seiner Predigt erinnerte Erzbischof Lebrun an das Leben von Jacques Hamel als Priester. Jacques Hamel hatte ein einfaches Herz. Er war zu allen gleich, zu seinen Geschwistern, seinen Nichten und Neffen, zu seinen Nachbarn und Gläubigen. 58 Jahre im Dienst Jesu als Priester. Und stellvertretend für die vielen jungen Menschen, die sich von religiösem Extremismus radikalisieren lassen, richtete der Erzbischof das Wort an die jugendlichen Attentäter, die Jacques Hamel vor einer Woche während eines Gottesdienstes getötet hatten. Euch, die ein teuflischer Wahn zum Töten gebracht hat, sage ich, Gott hat eure Herzen für die Liebe geschaffen. Erinnert euch an eure Mütter, die euch das Leben geschenkt haben. Wir beten für euch.
Marcel Wagner. In Köln hat sich heute noch einmal ein Untersuchungsausschuss mit den Übergriffen der Silvesternacht befasst. In der Ausschusssitzung heute ging es um Telefonanrufe, die überraschenderweise nicht aufgezeichnet wurden. Es ging also auch um die Frage, ob die Polizei etwas vertuschen wollte. Aus Köln, Daniela Junghans.
Hat das Landesinnenministerium versucht, die Ereignisse der Kölner Silvesternacht herunterzuspielen? Diesen Vorwurf erheben CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag. Im Kern geht es dabei um einen Anruf vom Neujahrstag. Die diensthabenden Beamten der Kölner Kriminalwache berichten, gegen Mittag habe sich ein Mann gemeldet, angeblich aus der Landesleitstelle, mit einem Wunsch aus dem Ministerium. Die Beamten sollten in einer polizeiinternen Meldung den Begriff Vergewaltigung streichen. Die Kölner Polizisten widersprachen, das Telefonat blieb ohne Folgen, bis es auf der politischen Bühne landete. Denn sollte sich die Geschichte genau so ereignet haben, wäre das ein handfester Skandal. Das Problem ist nur, außer den Aussagen der Kölner Polizisten gibt es keinerlei Belege dafür. Deshalb fahndet der Untersuchungsausschuss seit Monaten nach Telefonverbindungsdaten verschiedener Behörden, in der Hoffnung, irgendwo auf den mysteriösen Anrufe zu stoßen. Doch die meisten Telefondaten aus der damaligen Zeit wurden längst gelöscht, ärgert sich FDP-Obmann Marc Löbke.
Natürlich wirft der Umstand, dass Unterlagen nicht da sind, verschwunden sind, gelöscht sind, schon ein schwieriges Licht auf die Aufklärung. Und da kann man schon hinterfragen, ob da vielleicht Absicht dahinter stecken mag an der Stelle. Fakt ist, der Untersuchungsausschuss kann an dieser Stelle keine weitere Aufklärung betreiben. Und insofern kommen wir auch hier an der Stelle leider erstmal nicht weiter.
Zumindest vor einigen Monaten wäre es noch möglich gewesen, diese Telefonverbindungsdaten zu sichern. Das ist aber nicht rechtzeitig geschehen. Was für CDU und FDP ein schlimmes Versagen ist, sorgt beim Staatssekretär aus dem Innenministerium nur für leichte Verärgerung. Denn die Telefonlisten hätten den Ausschuss ohnehin nicht weitergebracht, meinte er heute bei seiner Aussage. Denn angenommen, der Anruf kam wirklich aus der Landesleitstelle, dann wäre er mit großer Sicherheit über das polizeiinterne Telefonnetz gelaufen und für das werden keine Verbindungen gespeichert. Deshalb findet es auch Hans-Willi Körfges von der SPD nicht so schlimm, dass die Kölner Polizei Telefondaten vom Neujahrstag nicht gesichert hat.
Ich gehe davon aus, dass da insbesondere im Polizeipräsidium in Köln die Routine stattgefunden hat. Das heißt, dass routinemäßig Dinge gelöscht worden sind. Allerdings war schon klar nach den Vernehmungen der Zeugen, die wir hier hatten, dass es da keine relevanten Möglichkeiten gab, aufzuklären.
Auch SPD und Grüne erklären immer wieder, sie hätten ein großes Interesse an der Aufklärung des Anrufs. Schließlich betont ihr Innenminister, er und auch sein Haus hätten mit der Sache nichts zu tun.
Daniela Junghans aus Köln. Niedersachsens CDU hat heute die Gespräche zum geplanten Islamvertrag im Land aufgekündigt. Die CDU-Fraktion im Landtag beschloss einstimmig, aus den Verhandlungen auszusteigen. Aus Hannover, Dirk Banse.
In dieser Legislaturperiode soll es keine weiteren Gespräche mit den muslimischen Verbänden Schura und DITIB geben, sagte Fraktionschef Tümmler. DITIB werde in starkem Maße von der türkischen Regierung beeinflusst und gesteuert, begründete Tümmler die Entscheidung seiner Fraktion.
Wir haben immer die Hoffnung gehabt, dass es wirklich dazu kommt, dass man in der Frage der Staatsferne sich tatsächlich eindeutig positioniert, dass man sich distanziert von dem, was dort in der Türkei gemacht wird, dass man eben die Einflussnahme, die das Religionsministerium ausübt, tatsächlich auch beendet. Das können wir so nicht feststellen, ganz im Gegenteil. Und das hat eben nichts mit Staatsferne zu tun, sondern mit einer ausdrücklichen Staatsnähe.
Das Votum der CDU bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach das Aus für den geplanten Vertrag, über den schon seit Jahren verhandelt wird. Denn die Landesregierung hatte immer wieder betont, man werde einen Vertrag mit den Verbänden nur verabschieden, wenn es eine breite parlamentarische Mehrheit dafür gäbe. Die ist mit dem Ausstieg der CDU aber nicht mehr gegeben.
Dirk Banse aus Hannover. Der Dieselabgasskandal hält Volkswagen weiter fest im Griff. Jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft für die Wolfsburger. Bayern will VW auf Schadenersatz verklagen. Heike Jansen berichtet.
Das Autoland Bayern geht auf Konfrontationskurs zum Autoland Niedersachsen. So könnte man die Ankündigung von Bayerns CSU-Finanzminister Markus Söder verstehen. Söder selbst will die geplante Klage gegen Volkswagen so nicht interpretiert wissen. Er sei verpflichtet, im Interesse des Bayerischen Pensionsfonds gegen Volkswagen vorzugehen.
Es geht hier um die bayerischen Beamten und ich sehe jetzt nicht ein, dass am Ende niedersächsische Konzernmanager zulasten bayerischer Beamten arbeiten. Da muss man uns einfach auf die bayerischen Hinterfüße stellen.
Konkret geht geht es darum, dass die VW-Aktien im Zuge des Abgasskandals deutlich an Wert verloren haben. Das hat auch den Bayerischen Pensionsfonds getroffen, der die Altersversorgung der bayerischen Beamten speist. Zwar seien bisher keine tatsächlichen Kursverluste entstanden, sagt Söder, aber im Fall eines Verkaufs der Papiere wäre der Abgasskandal deutlich spürbar.
Der Bayerische Pensionsfonds würde dadurch fast 700.000 Euro verlieren und das ist einfach zu viel und das wollen wir eigentlich von VW zurückhaben, denn durch diese Manipulationen und auch schlechte Informationen an den Börsen entsteht ein solcher Schaden, den wir geltend machen.
In Niedersachsen will man die Ankündigung aus München politisch möglichst nicht kommentieren, zumindest nicht offensichtlich. Finanzminister Peter-Jürgen Schneider von der SPD sagte vor Journalisten, er müsse sich Söders Klage erstmal genauer ansehen.
Ich weiß doch gar nicht, ob der einen Schaden hat oder ob er nur anderen Schaden hat. Er sagt, er hätte, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, einen Schaden von 700.000 Euro.
Die Forderung aus Bayern ist vergleichsweise klein. Beim Landgericht Braunschweig stapeln sich bereits mehr als 120 andere Klagen von Anlegern, die Schadenersatz in Milliardenhöhe verlangen. Sie alle werfen Volkswagen vor, die Öffentlichkeit und die Börsen zu spät über den Dieselbetrug informiert zu haben. Ob die Klage aus Bayern gemeinsam mit den anderen Klagen Aussicht auf Erfolg habe, könne er nicht einschätzen, so der niedersächsische Finanzminister.
Das wird zurzeit durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig geprüft. Die Meinung der niedersächsischen Landesregierung ist dazu, dass wir abwarten, was aus dieser Prüfung der Staatsanwaltschaft herauskommt in dieser Frage.
Auch Volkswagen selbst hat heute erwartungsgemäß zurückhaltend auf die Ankündigung aus Bayern reagiert. Die Klage liege noch nicht einmal vor, sagte ein Konzernsprecher. VW werde sich darum nicht dazu äußern.
Zum Sport. Der Wechsel des jungen Supertalents Leroy Sané von Schalke zu Manchester City ist perfekt. Den spektakulären Wechsel gab Manchester heute bekannt. Die Einzelheiten von Thomas Spickhofen.
37 Millionen Pfund beträgt die Ablösesumme britischen Medien zufolge. Das sind umgerechnet rund 44 Millionen Euro. Außerdem seien Zusatzleistungen vereinbart worden, die aber nicht näher benannt werden. Der Vertrag laufe über 5 Jahre. Für Leroy Sané ist damit vor allem das Tauziehen vorbei.
Ich bin sehr froh, dass jetzt endlich alles über die Bühne gelaufen ist. Dass ich jetzt endlich hier bin und dann auch den nächsten Teil meiner Karriere hier fortfahren kann.
Wichtiger Grund für seine Entscheidung sei der neue Trainer von Man City gewesen, Pep Guardiola. Der habe schon in Barcelona und bei den Bayern junge Spieler weitergebracht, sagt Sané. Das sei für ihn bei seiner Entscheidung wichtig gewesen.
Wird mich auf jeden Fall sehr, sehr viel weiterbringen im taktischen Bereich, wo er, glaube ich, eigentlich jeden Spieler ein bisschen weiterbringen kann, im Technischen, alles. Ich glaube, er bringt mich im Kompletten, von meinem Spielstil bringt er mich eigentlich komplett viel weiter.
Bei Manchester City trifft Sané unter anderem auf Kevin De Bruyne und Ilkay Gündoğan. Der Club landete in der vergangenen Saison in der Premier League auf Platz 4, muss sich also erst noch über die Playoffs für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren.
Ein weiterer spektakulärer Transfer innerhalb der Bundesliga ist soeben bestätigt worden. Nationalspieler Max Kruse wechselt vom VfB Wolfsburg zu Werder Bremen. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Nach Rio. Noch 3 Tage bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Brasilien und weiterhin bleibt Doping das bestimmende Thema. Aus Rio, Sven Kochale.
IOC-Präsident Thomas Bach hat nicht lange um das heikle Thema Doping herumgeredet. Gleich zu Beginn erklärte er den Mitgliedern bei ihrer Vollversammlung, dass das russische Staatsdoping ein großes Problem sei und das IOC handeln werde.
The message we are sending is clear.
Die Botschaft, die wir senden, ist klar. Wir wollen keine Betrüger bei den Olympischen Spielen. Betrüger können sich nicht verstecken und Doper können sich niemals sicher fühlen.
Can never feel safe anywhere.
Mehrere russische Sportler haben Schnellanträge beim Internationalen Sportgerichtshof CAS eingereicht, um praktisch in letzter Minute doch noch ein Startrecht für Rio durchzusetzen. Dafür hat der CAS in der Olympiastadt eigens eine sogenannte Ad-Hoc-Kammer eingerichtet. Thomas Bach betonte, dass die Ermittlungen zum russischen Dopingsystem noch nicht abgeschlossen seien und forderte eine Reform des weltweiten Anti-Doping-Systems.
Das erfordert klare Zuständigkeiten, mehr Transparenz, mehr Unabhängigkeit und eine bessere weltweite Abstimmung.
Noch ist völlig unklar, wie das IOC bis zur Eröffnung der Spiele am Freitag Klarheit schaffen will. Denn neben einigen russischen Schwimmern klagen auch Gewichtheber und Ruderer. Es ist gut möglich, dass auch Athleten anderer Sportarten nachziehen. Diese Diskussionen verfolgen auch die deutschen Sportler aufmerksam. Viele von ihnen sind bereits in Rio angekommen. Heute landeten weitere 42 Athleten in der Olympiastadt, darunter die Handball-Europameister, Radsportler, Beachvolleyballer und Schützen. Wegen des großen Andrangs dauerte es allerdings 2 Stunden, bis sie den Flughafen verlassen konnten. Anschließend ging es mit dem Bus weiter ins olympische Dorf.
Sven Kochale. Und das war das Echo des Tages mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.